Ja, geliebte Geschwister, schlag gerne Gottes heiliges Wort mit mir auf zum Psalm 84. Psalm 84. Wir haben bereits die ersten drei Verse miteinander studiert. Ich lese dennoch ab Vers 1 und lese bis Vers 5. Psalm 84, die Verse 1 bis 5. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Dem Chorleiter nach der Ketit von den Söhnen Korachs ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Es sehnt sich, ja schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Heerscharen, mein Gott und mein König, glücklich sind, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Amen. Amen. Lass uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Du Herr der Heerscharen, unser König, unser Gott, voller Freude erscheinen wir endlich wieder gemeinsam vor deinem Angesicht in deinem Heiligtum, deiner Gemeinde, deinem lebendigen Tempel. Und wir jubeln, wir jauchzen dir zu und wir bringen dir Dank, dass wir endlich wieder vereint sein dürfen, um dir Gottesdienst zu feiern. Und nun hilf, dass jeder dieses Vorrecht erkennt, dass jeder dich ehrt von Herzen und dass wir alle mit großer Freude auf dein Wort hören. Herr, hab Dank und Lob und Anbetung in dieser Stunde. All dies beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ich erinnere dich daran, was wir am letzten Sonntag hörten. Die Söhne Korachs sind die Verfasser dieses Psalms. Und wir lernten, dass die Söhne Korachs Söhne der Gnade sind. Denn Gott hatte ihren Stammvater Korach und seine Sippe, seine Anhänger, vernichtet, als sie gegen ihn rebellierten in der Wüste. Ihre Zelte wurden tatsächlich vom Erdboden verschluckt. Die Söhne Korachs aber wurden unverdient verschont. Sie durften leben. Und weil sie Leviten waren, durften sie dienen im Heiligtum. Unter anderem als Türhüter, aber auch als Komponisten und als Sänger. Und als die Juden nicht länger umherwandern mussten in der Wüste, sondern das Heiligtum dann einen festen Platz erhielt, mussten die Leviten das Heiligtum nicht länger tragen. Das heißt, sie durften nun mit den Söhnen Aarons in das Heiligtum gehen und verschiedene Aufgaben erfüllen und den Söhnen Aarons assistieren. Und so heißt es unter anderem in 1. Chronik 23 ab Vers 30, da heißt es: Und ihre Aufgabe ist es, morgen für morgen anzutreten, um den Herrn zu preisen und zu loben, und ebenso am Abend. Das heißt, sie durften in das Zelt der Begegnung treten, um den lebendigen Gott zu begegnen, um ihn anzubeten, und zwar um ihn zu preisen und zu loben durch Gesang. Am Abend wie am Morgen, so wie wir es übrigens auch tun am Tag des Herrn, dass wir uns am Morgen und am Abend versammeln. Und das war das Allerschönste für die Leviten, den Herrn zu preisen in seinen Vorhöfen. Doch, weil es zahlreiche Leviten gab, dienten sie nicht alle zur selben Zeit am Heiligtum. Sie waren in Abteilungen eingeordnet. Und das bedeutet, dass jeder Levit nur in gewissen Abständen von einigen Monaten in den Vorhof treten konnte, um zu dienen und zu loben. Und das, diese Wartezeit, bedeutet Sehnsucht. Diese Wartezeit steigert die Sehnsucht nach dem Heiligtum, sodass sie es manches Mal kaum aushalten konnten, doch endlich wieder einzutreten in die Vorhöfe des Herrn, um dem Herrn die Ehre zu geben. Wir haben ja gerade solch eine Wartezeit hinter uns. Und ich hoffe, es war schmerzhaft für dich, geradezu unerträglich, dass wir nicht so Gottesdienst miteinander feiern. Untersuche deine Seele, ob das der Fall ist. Wir loben den Herrn, dass dass diese Zeit, diese Wartezeit nun endlich vorbei ist. Und zumindest können wir jetzt besser nachempfinden, wie die Söhne Korach sich wohl fühlten, was es bedeutet, Verlangen danach zu haben, doch endlich wieder in das Heiligtum Gottes treten zu dürfen. Und ich hoffe, wir alle haben gelernt, das nicht mehr als selbstverständlich zu erachten, Gottesdienst zu feiern. Ich hoffe, wir haben alle gelernt, die Versammlungen des Herrn mehr wertzuschätzen. Lasst uns heute in diesem Abschnitt uns drei Dinge genauer anschauen. Nämlich erstens, wer im Hause des Herrn wohnt. Zweitens, wie es denen ergeht, die im Hause des Herrn wohnen. Und drittens, was solche tun, die im Hause des Herrn wohnen. Also erstens, wer wohnt im Hause des Herrn? Wer darf wohnen im Hause des Herrn? Ab Vers 4. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Herrscharen, mein König und mein Gott. Die Söhne Korachs hatten etwas beobachtet. Während ihres Dienstes im Heiligtum, da flatterten gefiederte Wesen um sie herum, Vögel. Sie werden hier näher beschrieben als Schwalben. Das hebräische Wort, das hier für diese Vogelart benutzt wird, ist recht unspezifisch. Man könnte auch übersetzen mit Sperlingen, also Schwalben oder Sperlinge nisteten im oder am Heiligtum. Und manche Kommentatoren bestehen darauf, dass es nicht direkt an den Altären des Herrn gewesen sein kann, wo sie ihre Neste, wo sie ihre Jungen dorthin gelegt haben. Tatsächlich könnte man auch übersetzen in Vers 4, auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat bei deinen Altären. Aber wie dem auch sei, wir lernen, das Heiligtum Gottes wurde gerne von Vögeln aufgesucht. Der spätere Tempel dann zur Zeit Jesu, das heißt der Tempel von Herodes, der hatte tatsächlich auf seinem Dach so goldene Spitzen angebracht zur Abwehr für die Vögel, die herbeikamen und sich niedersetzen wollten, nisten wollten. Aber hier in der Stiftshütte beziehungsweise in dem Tempel Salomos, so scheint es, wurden die Vögel zumindest zu einem gewissen Grad geduldet. Ich erinnere mich, wie damals in dem Dorf, wo ich wohnte, ständig die Schwalben unter den Dächern ihre kugelförmigen Lehmnester bauten. Und die Erwachsenen waren ganz und gar nicht darüber erfreut. Sie stiegen auf ihre Leitern und zerstörten die Nestern mit ihren Besenstielen. Diese Schwalben wurden nicht geduldet. Etwas anderes beobachteten hier die Söhne Korachs im Heiligtum. Die Vögel scheinen zumindest zu einem gewissen Grad geduldet worden zu sein und so schwirrten sie umher, auch um die Altäre des Herrn. Und dieser Anblick, der hat sich bei den Söhnen Korachs tief eingeprägt und unter der Inspiration des Heiligen Geistes verweisen sie hier sogar darauf. Das heißt, es gefiel dem Herrn, uns mitzuteilen, dass Vögel nisteten im oder am Heiligtum. Was sollen wir daraus lernen? Was haben die Söhne Korachs daraus gelernt? Nochmal Vers 4. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Heerscharen, mein König und mein Gott. So eine Schwalbe ruht nicht, ehe sie ein Haus für sich und ihre Jungen gefunden hat. Und das Heiligtum Gottes bot ihnen dieses Zuhause. Das heißt, die Schwalben fühlten sich in der Anbetungsstätte Gottes geborgen, ja wie zu Hause. Der Punkt ist, diese kleinen Geschöpfe durften ihr Haus im Heiligtum Gottes bauen. Die Anbetungsstätte wurde zu ihrer Wohnstätte. Die Leviten hingegen, sie mussten das Heiligtum Gottes wieder verlassen, sobald ihre Dienstzeit vollendet war. Diese Vögel blieben. Die Söhne Korachs beobachteten dies und beneideten diese Vögel geradezu. Und sogar die Jungen der Schwalben durften wohlbehütet leben und aufwachsen im Heiligtum Gottes in der Gegenwart des lebendigen Herrn. Welch ein Vorrecht sie doch genießen. Überleg einmal, was die Schwalben oder diese Sperlinge dich darum geistlich lehren. Bedenke, sie sind tatsächlich in der Tat, sie sind unbedeutende, kleine, sehr geringe Kreaturen und dennoch dürfen sie einkehren in dem Haus des Herrn. Christus sagte einmal in Lukas Kapitel 12, Abvers 6, werden nicht 5 Sperlinge für 2 Münzen verkauft und nicht einer von ihnen ist von Gott vergessen? Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid viel mehr als viele Sperlinge. Also diese Vögel, die haben nur einen sehr, sehr geringen Wert. Sie sind kleine, unbedeutende Geschöpfe. Und dennoch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Er gibt auf jeden einzelnen von ihnen Acht. Sie suchen eine Wohnung, einen Platz zum Nisten, ein Zuhause für ihre Jungen. Der Herr heißt sie willkommen. Sie fanden einen Platz in seinem Haus. Diese kleinen, geringen, unbedeutenden Kreaturen, die sich sonst kein Mensch kümmert, der Herr heißt sie willkommen in seinem Haus. Vielleicht sagst du manchmal, wer bin ich, dass ich überhaupt trete in das Haus des Herrn? Dass ich Teil seiner Gemeinde sein sollte, Teil seines ewigen Hauses im Himmel. Ich bin doch viel zu gering, viel zu unbedeutend, viel zu unwürdig. Nun dann schau und schau genau auf diese Schwalben. Diese kleinen Vögel nimmt der Herr auf und sie finden ein Zuhause bei ihm. Fürchtet euch nicht, ihr seid viel mehr wert als viele Vögel. Wird er dich nicht auch aufnehmen, wenn du suchend zu ihm kommst? Du sollst wissen, da ist genug Raum bei dem Herrn für die Größten der Sünder. Jesus sagte einst in Johannes 14, Vers 2, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Es sind viele Wohnungen da für viele Sünder. Damit jeder, der zu ihm kommt und Unterschlupf bei ihm sucht, seine Zuflucht findet. Wir können kommen zu Christus und er hat einen Platz für uns frei. Denk einmal an diesen Verbrecher, der neben Christus am Kreuz hing und den Herrn einfach nur demütig bat. Da heißt es in Lukas 23, und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser Mann war gering, er war vollkommen unwürdig. Und der Herr nahm ihn doch bereitwillig auf, weil er Christus bat. Wird er nicht auch einen Platz für dich haben, wenn du ihn nur demütig bittest, wenn du zu ihm kommst und ihn suchst? Er hat versprochen, er wird dich nicht wegstoßen. Er findet einen Platz für einen jeden Sünder, der zu ihm kommt. Wie die Schwalben, die einen Zufluchtsort finden in dem Hause des Herrn. Auch sie dürfen wohnen in dem Heiligtum Gottes. Hast du das gehört? Ist das in dein Herz gedrungen? Du kannst kommen, er ruft dich. Erkennst du die Freundlichkeit Gottes, seine Güte, seine liebevolle Fürsorge, die er selbst den geringsten aller Kreaturen schenkt und ihm seine Obhut gewährt? Die Söhne Korachs erfreuen sich an der Tatsache, dass selbst die Schwalben ein Zuhause bei Gottes Altären gefunden haben. Ja, und auch die Leviten, sie waren es eigentlich gar nicht wert. Die haben das ganz genau studiert, wie sich der Erdboden öffnete und sie hätte eigentlich verschlingen müssen. Doch der Herr schenkte ihnen Gnade und sie dürfen nun wohnen in seinem Haus. Und in diesem Haus, wenn sie dort dienten, hörten sie das Zwitschern der Vögel im Heiligtum und das Quieken der Jungen, die mit aufgerissenem Schnabel die Vogelmutter erwarteten. Diese Schwalbenjungen dürfen wohnen in der Wohnung des Herrn. Diese kleinen, hilflosen, mickrigen Kreaturen, sie waren willkommen bei dem Herrn. Er hat sie erschaffen und er sorgt sich um sie. Auch uns geringen Kreaturen nimmt der Herr auf, wenn wir doch nur unsere Not erkennen und bei ihm Wohnung suchen. Und auch, und das lernen wir hier, unsere Kinder sind herzlich willkommen. Welch ein Segen ist es, wenn wir schon die Allerkleinsten an die Hand nehmen und sie in das Heiligtum Gottes hineinführen. Welch ein Vorrecht, dass sie aufwachsen im Zelt der Begegnung, wie Samuel es tat, der ein Sohn Korachs war. in Gottes Gegenwart erzogen zu werden, in der Zucht und der Ermahnung des Herrn, lernen, auf die Stimme des Herrn zu hören, wie Samuel. All das, damit sie lernen, noch einzugehen in die ewige Wohnung, in das ewige Himmelreich Gottes. Und möge es so sein. Darum, liebe Kinder, ich hoffe, ihr hört mir zu, liebe Kinder. Dankt Gott dafür, dass er es euch schenkt, dass ihr in der Gemeinde sein dürft. Heute hier wisst ihr, den allermeisten eurer Schulkameraden ist dieses Vorrecht nicht gegeben. Verstehst du? Verstehst du, was du hier erlebst? Was für ein Geschenk? Du darfst sein von klein auf an. Manche von unseren Kindern lernen gerade erst laufen. Und sie dürfen sein im Hause des Herrn, aufwachsen im Tempel Gottes, in der Gemeinde. Sei dankbar dafür. Danke Gott dafür. Und bitte ihn, dass du ihn kennenlernen darfst. Dass du im Zelt der Begegnung Gott begegnest und er auch dein Herr wird. Möge es doch so sein, dass unsere Gemeinde ein Haus ist, ein Haus Gottes, auch für die Allerkleinsten. Damit auch sie im Heiligtum Gottes wohnen bleiben wollen und nicht für immer davonfliegen in die Welt, ohne wiederzukehren. Dazu benötigen sie tatsächlich eine persönliche Beziehung zum Herrn. Es reicht nicht, wenn die Eltern bloß eine persönliche Beziehung zu Gott haben und ihn kennen. Ihr Kinder, ihr müsst selber Gott kennenlernen. Darum achte darauf, wie die Söhne Korachs hier über den Herrn sprechen in Vers 4. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Herrscharen, mein König und mein Gott. Mein König und mein Gott. Wahrer Glaube ist nicht allgemein, sondern persönlich. Nur der wird wirklich im Hause des Herrn bleiben, der den Herrn der Herrscharen kennengelernt hat, als persönlichen Gott, als persönlichen König, der über dein Leben regiert. Ist das so? Kannst du das sagen von Herzen heute? Du bist mein König, du bist mein Gott. Du hast das Sagen über mein Leben. Ich bin dein Untertan. Ich lebe ganz für dich. Möge es so sein. Und mögest du es deinen Kindern lehren. Und dazu musst du sie tatsächlich nisten an den Altären Gottes. Im Heiligtum gab es zwei Altäre. Also den großen, ehernen Brandopferaltar im Vorhof und den goldenen Räucheraltar im Heiligen. Du musst mit deinen Kleinen tatsächlich wohnen bei dem Brandopferaltar, das heißt dort, wo das Sühneopfer erbracht wurde. Damit meine ich, du musst wohnen mit deinen Kleinen bei dem großen Opfer Jesu Christi. Das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde, das der Welt Sünde hinwegtrug. Auf dieses Sündopfer musst du sie beständig verweisen und ihre Augen richten. Und du musst sie auch an die Hand nehmen und sie führen zum großen goldenen Räucheraltar, wo die priesterlichen Gebete zum Himmel aufsteigen. Deine Kinder sollen sehen, was lebendiges, inbrünstiges Gebet bedeutet, Anbetung und Fürbitte und Danksagung sollen reichlich bei dir vorhanden sein. Viele wundern sich ja, dass die Kinder dann lieber in der Welt wohnen wollen. Die Frage ist, haben deine Kinder an dir gesehen, dass du von ganzem Herzen bei dem Herrn wohnen willst? Hast du mit ihnen gewohnt bei den Altären des Herrn? Warst du ein Vorbild? Haben die Kinder gesehen, was es bedeutet, im Hause des Herrn zu wohnen, in seiner Gemeinde? Und jetzt auch gerade in diesen letzten Wochen, was haben sie denn gesehen? Dass es dich schmerzt, dass du nicht zum Gottesdienst gehen kannst? Haben sie jeden Tag gehört, wie du betest, Herr, mach dem ein Ende, schenke, dass wir bald wieder zusammenkommen dürfen? Sehen sie, dass es ein Verlangen ist, ein Herzensschrei? Sehen sie, dass du eine Leidenschaft hast für den Herrn? Wundere dich nicht, wenn deine Kinder sie nicht haben, diese Leidenschaft. Wenn sie sie überhaupt nicht sehen in deinem eigenen Leben. Vielleicht haben sie eher den Eindruck, dass der Gottesdienst irgendwie Stress für dich ist. Eher eine Last, irgendetwas, was du absitzt, wie so eine Pflichtveranstaltung. Oder sehen sie, dass das Haus des Herrn deine größte Freude ist für dich. Sehen sie das? Das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Wie ergeht es denn denen, die wirklich im Hause des Herrn wohnen? Wie geht es solchen? Vers 5. Glücklich sind die in deinem Hause wohnen. Hast du das gehört? Glücklich sind die, die in deinem Hause wohnen. Wer im Hause des Herrn wohnt, darf sich glücklich schätzen. Er hat Freude, die Fülle. Welch ein Glück haben all jene, die in der Gegenwart des Königs, in der Gegenwart des lebendigen Gottes zu Hause sein dürfen. Kennst du dieses Glück? Empfindest du dieses Glück, glücklich zu sein bei dem Herrn? Solch eine Schwalbe, sie fliegt rastlos umher, bis sie einen Platz zum Wohnen gefunden hat. Und genau so sind wir Menschen auch. Rastlos irren wir umher, friedlos umhergetrieben, unruhig, bis wir endlich ans Ziel unserer eigentlichen Bestimmung angelangt sind, bis wir den Sinn des Lebens gefunden haben, ja den Herrn, den Schöpfer und Erlöser. Wie der Kirchenvater Augustinus es einzutreffen formulierte. Er sagte, unruhig ist unser Herz. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht, oh Gott, in dir. In dir. Bist du so zur Ruhe gekommen? Glücklich bist du, wenn du nicht mehr rastlos umherirren musst, sondern angekommen bist bei der eigentlichen Bestimmung deines Lebens, zu Hause bist. Bei dem Herrn und deine Seele endlich Ruhe gefunden hat. Ruhe, glücklich und zufrieden im Herrn. Hier bei Gott ist wahrlich Freude und Glück in aller Fülle und im Überfluss. Es heißt in 2. Chronik 16, Vers 27, Majestät und Pracht sind vor deinem Angesicht Kraft und Freude in seiner Stätte. Was ist zu finden in seiner Stätte? Oh, erstmal Majestät und Pracht, die einen mit Furcht erfüllt. Aber auch Kraft und Freude genug, um zu leben aus seiner Kraft. Genug Freude, um selbst die traurigsten Momente im Leben zu durchstehen. Kraft und Freude. Wir sind glückselig in seiner Gegenwart. Hier bei unserem König und Gott erhalten wir Kraft und Freude im Überfluss. Verspürst du dieses Glück? Kennst du diese Freude? Wir sind auch glückselig, nicht nur, weil wir wissen, dass wir hier im Hause des Herrn, in seinem heiligen Tempel der Gemeinde, ihm begegnen dürfen und er in unserer Mitte wohnt, wirkt und wandelt. Wir sind auch glückselig und sind voller Freude, weil wir wissen, dass wir ewig bei ihm wohnen dürfen. Wie heißt es in Offenbarung Kapitel 3? Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen. Nie mehr. Wir werden für immer bei ihm wohnen. Wir werden seinen Tempel niemals mehr verlassen. Ja, aber, und das muss ich dir sagen, im Himmel wird es gar keinen Tempel geben. Denn es heißt in Offenbarung 21, Vers 22, und ich sah keinen Tempel in ihr in dieser Stadt, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel. Und das Lamm. Wir werden in Gott selbst sein. Seine ganze Gegenwart wird alles erfüllen. Glücklich bist du darum jetzt und in alle Ewigkeit, wenn du bei ihm wohnst von ganzem Herzen. Du wirst glückselig sein für immer und ewig und keinen Mangel kennen. Denke daran, dass die Söhne Korachs Leviten waren. Und dieser Stamm erhielt kein Gebiet bei der Landverteilung, wie die übrigen Stämme. Aber was erhielten sie denn anstelle von Ländereien? Nun, es heißt in Josua Kapitel 18, Vers 7, denn die Leviten haben keinen Anteil in eurer Mitte, sondern das Priestertum des Herrn ist ihr Anteil. Das heißt, mit anderen Worten, sie hatten kein Land bekommen, sie haben den Herrn bekommen. Und das ist fürwahr mehr wert als alle Ländereien der Welt zusammengerechnet. In diesem Sinne sind wir alle Gläubigen tatsächlich Leviten, denn wir haben kein Erbe hier auf Erden. Von unserem Glaubensvater Abraham heißt es in Hebräer Kapitel 11, Vers 10, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Es ging Abraham nie um ein kleines Land, das einfach so groß ist wie Hessen. Es geht ihm um die ewige Stadt, das hat er gesucht. Und das heißt es übrigens von allen Gläubigen in Hebräer Kapitel 11, Vers 16. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Nochmal in Hebräer Kapitel 13, Vers 14. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das macht einen wahren Heiligen, einen echten Gläubigen aus, dass er nicht zu Hause ist, hier auf Erden. So schön er sich auch einrichtet bei sich zu Hause. Er sucht die zukünftige, die himmlische Stadt. Darum glücklich sind all jene, die zu dieser himmlischen Heimat gehören, all jene, die jetzt schon Zuflucht suchen beim Herrn, gehören zu seiner heiligen Gemeinde, gekommen sind durch den Altar des Herrn, durch das Opfer unseres Herrn Jesus Christus und stehen am goldenen Rauchopferaltar, um ihm die Ehre zu geben und ihn anzubeten in seiner heiligen Stätte in der Gemeinde. Solche, die zum Herrn gehören, erkennt man tatsächlich daran, dass sie glückselig sind. Und sie erachten es nicht für selbstverständlich, dass sie Teil der Wohnungen des Herrn sein dürfen, sondern sie preisen glückselig den Herrn für dieses Vorrecht. Ich lese nochmal die Verse, die wir letzten Sonntag betrachtet haben, ab Vers 2 in unserem Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen den lebendigen Gott entgegen. Eben weil man glücklich ist bei dem Herrn, weil man die Freude gefunden hat in seinem Haus, sehnt man sich danach. Es ist das Einzige, wonach das Herz von ganzem Herzen schreit. Es heißt im Psalm 27, Vers 4, eins habe ich vom Herrn erbeten. Eins. Danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Sag, bist du glücklich bei dem Herrn? Ist er dein großes Verlangen, seine Gegenwart, sein Tempel, seine Gemeinde? Oder wenn du ehrlich bist, ist da eher Undankbarkeit oder Unzufriedenheit in deinem Herzen? Vor einigen Tagen rief ich die WG an von unseren Schwestern hier in der Gemeinde und informierte sie darüber, dass Gottesdienst stattfinden wird. Und ich hörte am Telefon tatsächlich jauchzen und jubeln. Ja? Weil wir Christen glücklich sind darüber, dass wir treten dürfen in das Haus des Herrn. Christen sind glücklich in der Gemeinde, in der Anbetungsstätte des Herrn. Nun, und wenn dein Herz so mit Glück erfüllt ist, ja, was wirst du dann tun? Was tun denn die, die so glücklich im Hause des Herrn sind? Das führt uns zu unserem dritten und letzten Punkt. Was solche tun, die in Gottes Haus wohnen? Vers 5. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Stets werden sie dich loben. Was tun denn die Glücklichen, die glücklich sind in Gottes Haus? Sie loben den Herrn alle Zeit. Stets preisen sie unseren Gott. Wie Spurgeon einmal sagte, diejenigen Kinder Gottes, welche im Geist alle Zeit im Hause des Herrn weilen, sind auch alle Zeit des Preises Gottes voll. Also wenn du mit deinem Herz wirklich voll und ganz bei dem Herrn wohnst, wirst du voll und ganz erfüllt sein mit dem Lobpreis für den Herrn. Ja, wer stets bei dem Herrn wohnt, wird ihn stets preisen. Wenn man über seine Freundlichkeit und Güte und Heiligkeit und Gnade nachdenkt, über seine Liebe, die er uns geschenkt hat in seinem Sohn, dann wirst du voll sein von Lobpreis Gottes. Und hierin unterscheiden sich die Heuchler von den wahren Gläubigen, ihr Lieben. Die wahren, sie beten Gott wirklich von ganzem Herzen an und loben ihn. Das heißt, du bist nicht bloß irgendwie physisch hier anwesend heute Morgen, sondern dein Herz ist auch nicht ferne. Dein Herz ist auch da. Dein Herz jauchzt Gott entgegen, um ihn zu loben. Sagt Christus nicht in Matthäus Kapitel 15, Vers 8, dieses Volk ehrt mich mit Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir? Sagt, wohnst du auch mit deinem Herzen bei dem Herrn? Ehrst du ihn von ganzem Herzen? Christus sagt in Lukas 19, es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Machst du das Haus des Herrn zu einer Räuberhöhle, indem du ihm kein wahres Lob und keine herzliche Anbetung bringst? Denn es gebührt ihm, es gehört ihm, du bist ein Räuber, wenn du ihm das wegnimmst, was ihm rechtmäßig zusteht. wahre Anbetung. Dem Herrn gebührt es. Ihm gebührt Gottesdienst. Und darum lasst mich in aller Deutlichkeit sagen, auch wenn es manchen von euch nicht gefallen möge, lasst mich es in aller Deutlichkeit sagen, kein Staat der Welt hat das Recht zu verbieten, was der Herr angeordnet hat und was ihm gebührt, nämlich Gottesdienst in seiner heiligen Gemeinde zu feiern, zu seiner Ehre. Das ist nichts, wo ein Mensch das Recht hätte, ihm das zu nehmen. Nein, alles mag pausieren, aber nicht die Anbetung des Herrn. Es heißt in Offenbarung Kapitel 4, Vers 8, und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je 6 Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott, Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Sie hören Tag und Nacht nicht auf. Auch wir, die wir bei dem Herrn wohnen, wollen nicht aufhören, um ihm alle Zeit die Ehre zu geben. Den ganzen Tag soll dem Herrn Opfer dargebracht werden. Und das gilt übrigens nicht nur für die Israeliten, sondern prophetisch heißt es in Malachi Kapitel 1, Vers 11, von Anfang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den Nationen. Und an allerlei Orten lässt man Opferrauch aufsteigen und bringt meinem Namen Gaben dar. Und zwar reine Opfergaben, denn mein Name ist groß unter den Nationen, spricht der Herr der Heerscharen. Dies ist unser größtes Verlangen, unser Amt, unsere ewige Bestimmung, Gott alle Zeit zu loben. Ist das so bei dir? Im Psalm 71 heißt es, Vers 8, mein Mund ist voll von deinem Lob, deinen Ruhm, von deinem Ruhm den ganzen Tag. Oder Psalm 145, ab Vers 1, da heißt es, ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen preisen, immer und ewig. Täglich, hör genau zu, täglich will ich dich preisen, deinen Namen will ich loben, immer und ewig. Groß ist der Herr und sehr zu loben. Und Vers 21, mein Mund soll das Lob des Herrn aussprechen und alles Fleisch preise seinen heiligen Namen, immer und ewig. Sag, bist du so einer, der mitsprechen kann mit diesen Worten? Weil wovon dein Herz voll ist, das wird bei deinem Mund übergehen. Und ist da Lobpreis und Anbetung? Ist das so, dass du den Herrn stets lobst? Es heißt, glücklich sind die, die in deinem Hause wohnen. Sie werden dich stets loben. Lobst du den Herrn stets, das heißt in guten wie in schlechten Zeiten, in Gesundheit oder auch in Krankheit, in Wohlstand oder in Armut, in Freiheit oder Gefangenschaft, in Frieden oder Verfolgung. Glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Unser heutiger Abschnitt endet mit dem hebräischen Wort Selah, angegeben in den meisten unserer Übersetzungen einfach durch 2 Schrägstriche. Es wird vermutet, dass es sich hier um ein Tonzeichen handelt. Wir wissen das nicht mit aller Sicherheit, worauf dieses Zeichen hindeutet. Manche vermuten, es handelt sich hier um ein Kennzeichen für eine Pause bzw. eine Unterbrechung beim Singen. Ob dies nun zutrifft oder nicht, so ist es doch auf jeden Fall angemessen, beim Lesen von Gottes heiligem Wort kurz innezuhalten und wirklich über das nachzudenken, was man gerade gelesen hat. Wir müssen gründlich darüber nachdenken, welch ein Vorrecht es ist, dass wir geringen Kreaturen eintreten dürfen in seinen heiligen Tempel, in sein herrliches Haus, wo wir unserem König und Gott begegnen dürfen. Darum lasst mich euch vor dem Herrn mal noch kurz darauf verweisen, was es dem Herrn Jesus Christus gekostet hat, dass wir Sünder bei ihm zu Hause sein dürfen. Es heißt in Epheser Kapitel 2, Vers 13, jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Durch einen Geist haben wir Zugang beim Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und nicht Bürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Gottes Hausgenossen. Christus ging ins Unglück, vom Vater verlassen, damit wir dieses ewige Glück im Hause des Vaters erleben dürfen, um seine Hausgenossen zu sein. Wir dürfen wohnen in seinem Haus, wir dürfen treten an seinen Tisch, wir dürfen ihm begegnen, ohne vertilgt zu werden. Lasst uns daran denken, heute Morgen, was es den Herrn Jesus Christus gekostet hat, eine Wohnstätte für uns zu bereiten. Darum lasst uns, wenn wir daran denken, glücklich sein in ihm, bei ihm wohnen, ihm alle Zeit preisen, weil er es wert ist. Ich schließe mit Worten aus Offenbarung Kapitel 5. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Amen.